Na, du hier und nicht in Hollywood?
Yes, ich bin extra vom Berg runtergekommen zu dir hier in den Keller, um diesen wunderbaren Podcast aufzunehmen. Und ich habe natürlich Lebkuchen mitgebracht.
Geil.
Richtig geil.
Ja dann, let's go.
Hey ho und hallo bei einer neuen Folge Raketenstart Podcast. Wie ihr sicher wisst, ich bin Madeleine und die Gründerin von Raketenstart und zu einer neuen Folge freue ich mich sehr, euch die Annette von Lenchen Lebkuchen nachher vorstellen zu können. Ich hatte eine sehr aufregende Woche. In Köln war Anwalts Zukunftskongress, auf der ich sehr spontan eingeladen war. Und mein Kumpel Nico Kuhlmann hat dort gesprochen und auch einige Legal Tech Startups, die ich kenne. Und es war eine sehr coole Veranstaltung und ihr könnt sehr gespannt sein, was für nächstes Jahr so ansteht. Jetzt nochmal zurück zum Podcast. Und zwar war ich ja mit Lex Rocket in Los Angeles und da habe ich die liebe Annette kennengelernt. Und sie hat eine super spannende Story zusammen mit ihrer Mitgründerin, mit ihrer Cousine, hat sie Lenchen Lebkuchen gegründet und wird uns nachher was davon erzählen. Ich bin sehr, sehr beeindruckt von Annette. Annette ist eine wundervolle, positive Persönlichkeit. Und auch gerade wenn man die Story ihrer Gründung und ihres Startups gehört hat, kann man eigentlich nur noch beeindruckter sein, was Annette für eine tolle Frau ist. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich sie kennenlernen durfte und freue mich sehr, sie bei ihrer weiteren Reise begleiten zu dürfen. Und das Gleiche gilt dann auch andersrum für sie bei meiner Reise. Und ja, ich hoffe, euch macht das Zuhören Spaß. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß. Wir haben super viel gelacht. Und ja, wenn euch das Zuhören genauso viel Spaß macht wie mir das Aufnehmen, dann kann ich immer wieder nur sagen, ich freue mich sehr über eure 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und auch sehr über jeden Follower auf diversen sozialen Medienkanälen, aber auch natürlich auf Spotify, wenn ihr es da hört. Und ja, lasst mir gerne auch Feedback da in Form von Kommentaren oder schreibt mir eine Nachricht, damit ich immer alles weiter verbessern kann, auch wenn ihr Interviewpartner etc. Als Vorschlag habt, gerne her damit. Und ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es jetzt auch mit Raketenstart weitergeht. Ich bin jetzt seit dem 1. Oktober eigentlich Vollzeit bei Raketenstart dabei und ja, freue mich sehr auf die nächsten Wochen und auf die nächsten Podcasts. Es stehen einige spannende Interviewpartner an und mit einer davon legen wir sofort los.
Ich bin jetzt hier mit der Annette. Hallo Annette.
Hallo Madeleine.
Und wir nehmen heute live aus LA unseren Podcast zusammen auf. Und Annette ist bei Lenchen Lebkuchen. Und neben mir liegt auch eine Packung, weil alle das die letzten Tage hier gesnackt haben. Und jetzt wird Annette uns mal ein bisschen was zu Lenchen Lebkuchen erzählen und vor allen Dingen zu eurer Gründerstory.
Zu unserer Gründerstory, ja. Ich fange vielleicht erstmal damit an, dass Lenchen ein handgemachter Lebkuchen ist, nach einem ganz alten Familienrezept von unserer Uroma. Und gegründet wurde Lenchen Ende 2016, da haben wir die GmbH angemeldet, hatten allerdings noch keine Verkäufe. Die ersten Geschäftsjahre waren 2017 und 2018, wir befinden uns jetzt also in Jahr 3. Ich mache das Ganze mit meiner Cousine Alexandra zusammen und das Lenchen macht uns sehr viel Freude. Wir haben es von meiner Mutter übernommen, das war die erste, die ein kleines Business daraus aufgebaut hat und auch erste kleine Verkäufe hatte und irgendwann ist sie bei einer Tonne Teig gelandet im Jahr, die sie ganz alleine zu Hause in ihrem Ofen verarbeitet hat. Die Kunden wurden immer mehr und ja, dann hat sogar auch ein lokaler Lebensmitteleinzelhändler angefragt, ob wir nicht in das dortige Sortiment mit aufgenommen werden wollen. Das war dann so der erste Punkt, an dem wir sagen mussten, möchten wir gerne, können wir aber nicht, weil man kann natürlich an Rewe, Edeka, Famila, was es alles für Einzelhändler gibt hier in Deutschland, keine Produkte verkaufen, die man irgendwie zu Hause in seinem Ofen zusammengebacken hat. Und das war dann so auch der Ausgangspunkt, in dem wir uns ganz bewusst entschieden haben zu sagen, okay, anscheinend möchten ja doch einige Leute das Lenchen haben. Wir haben es, oder meine Mutter hat es halt erstmal ausprobiert. Jetzt ist es so weit gekommen, dass wir die Nachfrage nicht mehr alleine bedienen können. Und jetzt ist doch der richtige Zeitpunkt gekommen, um einfach Geld und Zeit auch wirklich in die Hand zu nehmen, um daraus eine richtige Marke zu machen und auch ein richtiges marktreifes Produkt. Denn selbst wenn meine Mutter das vorher schon in der Region verkauft hatte, es brauchte ein neues Packaging, es brauchte eine Marketingstrategie, es brauchte vielleicht auch, also nicht nur vielleicht, es brauchte auch ein neues Aussehen. Wir machen nämlich keine Elisenlebkuchen, sondern braune Lebkuchen, feine braune Lebkuchen und haben uns dafür so eine ganz kleine Mini-Brownie-Form überlegt, dass sie wie so eine Art Petit Four kommen und man kann sie direkt so mit einem Haps wegsnacken. Das musste alles entwickelt werden. Wir brauchten natürlich einen Produzenten, denn um hier gleich auch mal zu einem rechtlichen Themenkomplex zu kommen, ist es so, Lebkuchen fällt in Deutschland noch unter Meisterzwang. Das bedeutet, wenn man Lebkuchen in größeren Mengen verkaufen möchte oder auch in den Handel bringen will, dass der Lebkuchen von einem Bäcker oder Konditormeister hergestellt werden muss, laut Handwerkskammer. Das ist also weiterhin noch ein geschützter Beruf. Nicht jeder kann das machen. Und da Alexandra und ich, keiner von uns Bäcker oder Konditormeister gewesen ist, war für uns definitiv von Anfang an die Aufgabe, wir brauchen einen Produzenten. Nicht nur aus der rechtlichen Sicht, sondern natürlich auch, um zu schauen, will denn überhaupt wirklich der Markt unser Produkt, wie reagieren die Kunden da drauf? Und es wäre natürlich vermessen gewesen zu sagen, wir bauen uns direkt eine riesengroße eigene Produktion auf, die natürlich viele hunderttausend oder vielleicht sogar bis in die Millionen halt hinaufgeht, ohne dass wir wirklich ein Proof of Concept am Markt gemacht haben. Dementsprechend haben wir uns dann im ersten Schritt dazu entschieden, auf eine Fremdproduktion zu gehen. Das auch bis heute immer noch der Fall ist. Haben auch schon, ich glaube, zweimal oder dreimal den Produzenten gewechselt. Das kommt auch immer auf dem Weg noch mit dazu, dass man sich da Gedanken drüber machen muss. Oder manchmal wächst man auch aus Kapazitäten raus oder es passt dann von der Zusammenarbeit eben her nicht mehr. Und dementsprechend sind wir das angegangen. Ja, seit 2016 haben wir einen Businessplan geschrieben und dann richtig losgelegt. 2017 war die erste Saison. Wir hatten einen Pop-Up-Store in Hannover in der Innenstadt. Das ja, ist dann noch relativ unbekannt gewesen, das Thema Pop-Up ganz grundsätzlich. Wir haben aber gesagt, wir möchten gerne das Produkt direkt am Kunden testen. Also wir wollen halt sehen, wie reagiert der Kunde darauf, was empfindet er, wenn er da reinbeißt, wie schmeckt ihm das, wie findet er das Packaging, wie findet er die Gründer. Wir waren auch sehr häufig natürlich da und haben dort auch gearbeitet. Alles andere hätte ja keinen Sinn gemacht, da nur Mitarbeiter reinzustellen und haben viele Umfragen gemacht, haben viele Prototypen getestet und sind jetzt, ja, doch 2 Jahre gut weitergekommen.
Und wie kommt man dazu? Du hast gerade die Geschichte von deiner Familie erzählt und das ist schon ein Rezept aus dem eigenen Kreis der Menschen, mit denen man ja aufwächst, ist. Mhm. Was hast du für einen Background selber? Du sagtest ja eben, du bist selber nicht Meister oder Konditor.
Ja, das stimmt. Bei uns ist tatsächlich so gewesen, dass meine Mutter immer sehr, sehr viel gebacken hat, hauptsächlich den Lebkuchen. Meine Oma immer eher Torten und so, das ist die Tortenkönigin, definitiv. Bei meiner Mutter war es tatsächlich der Lebkuchen. Ich hingegen hatte zuerst, naja, ich sag mal, gelinde ausgedrückt wenig Interesse, mich direkt dem Lebkuchen nach der Schule zu verschreiben. Da waren auch noch gar nicht die ersten Tests von meiner Mutter durchgeführt, also die Verkaufstests. Getüftelt an dem Rezept hat sie in der Tat schon, seitdem ich auf der Welt bin. Und ja, für mich kam das eben erstmal nicht in Frage. Ich habe was ziemlich Verrücktes, glaube ich, studiert. Bin nach Berlin gegangen, um dort Japanologie und ostasiatische Kunstgeschichte zu studieren.
Das ist sehr nah an Lebkuchen.
Ja, man vergesse nicht den japanischen Markt. Die stehen total auf deutsche Traditionsprodukte. Ich wusste es natürlich schon vorher. Nein. Ich habe das hauptsächlich mit dem Hintergrund studiert, dass ich gerne mal im Kunstbereich arbeiten wollte. Also deutsche Künstler nach Japan bringen oder japanische Kunst nach Europa bzw. Deutschland. Habe das auch in Berlin gemacht, hatte eine gute japanische Community, was Künstler angeht. Wir haben einige Ausstellungen gemacht und bis nach Japan selbst mit einer eigenen Ausstellung bin ich leider noch nicht gekommen, aber was nicht, ich kann ja noch werden. Und habe dann im Master nochmal Kultur- und Medienmanagement obendrauf gesetzt, um eben auch neben der Geisteswissenschaft nochmal eine wirtschaftliche Komponente drinne zu haben und ja, habe dann auch schon während des Masters meine erste eigene Firma gegründet. Die ging auch in Richtung Kunst. Wir haben Ausstellungen gemacht und Raumkonzepte. Das war auch relativ schnell vorbei. So, das war das erste Ding, was ich richtig anständig versenkt habe. Mit Geld und Emotionen und allem drum und dran. War eine wirklich sehr unschöne Erfahrung. Aber ja, ich glaube, die war jetzt dann auch ganz nötig und hat gut vorbereitet auf die Gründung, die danach gefolgt ist.
Man sagt ja auch, dass Gründer immer erstmal scheitern mit ihren Ideen und dann irgendwann erst. Ich weiß gar nicht, gibt es so eine Statistik? Ich glaube, jede siebte habe ich mal irgendwo gelesen.
Nee, ich glaube, im Schnitt ist jede dritte erst erfolgreich, ja. Aber es ist gefährliches Halbwissen. Lies lieber doch mal die Statistik nach. Ja. Ja, aber es ist ja auch total wichtig. Also ich bin felsenfest der Überzeugung, nur in wirklich schwierigen Zeiten und in Dingen oder in Situationen, die nicht so gut funktionieren, entwickelt man sich selbst als Persönlichkeit weiter. Alles andere in Zeiten, wo die Sonne scheint und wo alles tippitoppi, Friede, Freude, Eierkuchen ist, gibt es ja nichts, an dem man sich reiben kann. Und ich glaube, nur in der Reibung entsteht die Weiterentwicklung, die total wichtig ist, absolut. Es war eine sehr harte Schule. Auch die letzten 2,5 Jahre mit Lenchen waren auch wirklich sehr, 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 sehr hart. Und ich habe, denke ich, vorher definitiv nicht so viel gelernt wie in den letzten 4, 5 Jahren. Das waren echt ordentliche Prüfungen, die auch dabei gewesen sind, aus denen man sich auch sehr dolle wieder herauskämpfen musste. Hat meine Freundin zu mir gesagt, lass dir mal grow balls. Ich glaube,
also wenn du was hast, die letzten Tage, was ich von dir kennengelernt habe, dann sind es die Balls auf jeden Fall.
Ja, ich schwöre, die waren aber nicht immer da. Also das ist auch eine Sache, die auch wirklich nur mit der Zeit kommt. Man muss viel üben, man muss viel, ja, also eigentlich scheitert man ja im Endeffekt jeden Tag an irgendwelchen Sachen. Irgendwas funktioniert nicht, das ist so. Und wie man dann eben damit umgeht, ich glaube, das ist die wirkliche, wirkliche Kunst am Gründen und halt nicht aufzugeben.
Das schon mal so als Tipp an alle, die das Scheitern vielleicht noch vor sich haben. Das mehrfache Scheitern eventuell. Das mehrfache
Scheitern, ja.
Auf jeden Fall. Ja. Ja, ihr habt ja dadurch, dass ihr das zu zweit macht, auch eine spannende Konstellation, ne? Also zwei Mädels, die zusammen gegründet haben. Deine Cousine hat jetzt auch ein Kind bekommen, was ja auch als Gründerin noch eine Zusatzbelastung ist. Wie ist das so für euch dann als Team? Was lernt man da so als Team draus im Zusammenspiel?
Mhm. Ja, Alexandra, vielleicht noch mal kurz dazu was. Ist ursprünglich kommt sie aus dem Finanzwesen, hat lange Jahre in der Bank gearbeitet und war danach bei einer Unternehmensberatung, die sich hauptsächlich mit Restrukturierung und Insolvenzthematiken beschäftigt hat.
Das klingt doch wundervoll in meinen Ohren.
Das klingt sehr wundervoll in deinen Ohren und sie macht das auch wirklich absolut großartig, muss ich wirklich sagen. Also man hat ja vielleicht schon so ein bisschen rausgehört, ich bin der sich halt für Kunst interessiert und für schöne Sachen. Das heißt, ich bin auch bei Lenchen dafür zuständig, mich um Packaging-Themen zu kümmern oder schöne Stories zu erzählen, alles, was optisch ist, dem Kunden eben nahe zu bringen und darum ein schönes Storytelling zu entwickeln. Aber selbstverständlich reicht das nicht. Man muss auch jemanden haben, der sich sehr gut mit Zahlen auskennt, Liquidplanungen machen kann, Businesspläne schreiben kann, Controlling, diese ganzen Sachen. Und da bin ich sehr, 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 sehr froh, dass wir auch das im Gründerteam miteinander vereinen können. Also weil die Alex Planungsmodelle, das kann die echt hoch und runter, was ja für ganz, ganz viele Gründer wirklich eine Mammutaufgabe ist, konnten wir zum Glück direkt im Gründerteam mit abdecken, was ein wahnsinniger Glücksgriff in dem Fall gewesen ist. Und ja, jeder hat natürlich andere Fähigkeiten und genauso hat halt jeder auch andere Vorstellungen, wie man dann gerne grundsätzlich sein Leben führen möchte. Und zu Alex Vorstellung davon hat schon immer gehört, dass sie eine Familie gründen möchte. Das war also von Anfang an klar. Da sind Kinder definitiv geplant. Ja, und das erste kam dann auch relativ zeitnah nach der Gründung. Und aktuell gibt es wieder ein kleines Babylein. Und ja, deine Frage ging ja darauf hinaus, ob das noch eine zusätzliche Belastung ist oder wie wir damit sozusagen umgehen. Ja, wir sind ein sehr kleines Gründerteam und Angestellte sind jetzt auch noch nicht so viele vorhanden. Wir hatten im letzten Jahr 4, mussten uns wieder aufgrund einer anderen Geschichte, die ich bestimmt später nochmal erzähle, von unseren 2 Festmitarbeitern trennen und hatten dann noch Aushilfen über die Weihnachtssaison. Aktuell sind wir wieder zu dritt. Alexandra, ich und Finja. Und ja, natürlich, wenn man Babys bekommt, dann ist man klar auch erstmal raus, vorher ein bisschen und jetzt auch über die Zeit ein bisschen. Und es ist sicherlich keine einfache Situation, weder für Alexandra selbst noch für mich natürlich, ganz klar, weil ja, es war halt vorher von uns noch keiner schwanger, keiner hat irgendwie so richtig eine Ahnung davon gehabt, was es denn wirklich bedeutet, ein Baby zu haben, was die ganze Zeit Aufmerksamkeit benötigt. Gleichzeitig hatten wir natürlich auch die Firma, die eigentlich auch 100% gleichzeitig Aufmerksamkeit benötigt hat. Und dann kann es manchmal schon zur Zerreißprobe werden, wie wird man denn jetzt dem Baby gerecht? Kann man der Firma überhaupt noch gerecht werden? Und ich glaube aber, wir haben das sehr gut miteinander gemanagt. Das war sehr viel, wie soll ich sagen, eingehen auf den anderen und wirklich auch versuchen, den anderen zu verstehen. Bin mir sehr sicher, das ist nicht jedem immer leicht gefallen, also bestimmt nicht in jeder Situation, weil man hat natürlich auch eigene Bedürfnisse und möchte ja auch selbst als Person gesehen werden. Und wenn dann so ein Baby da ist, das hat halt völlig andere Bedürfnisse. Also das reißt halt so alle aus dem normalen Alltag raus und das ist einfach eine völlig neue Situation, an der man sich auch erstmal gewöhnen muss. Und man muss einfach viel reden in der Situation, man braucht viel Verständnis für den anderen und glaube, ja, immer in ständigem Austausch zu bleiben, ist einfach absolut wichtig, sonst verliert man sich total aus den Augen. Und es muss halt klar sein für denjenigen, also in unserem Fall ist es so gewesen, ich habe noch keine Kinder und habe jetzt auch aktuell noch keine geplant. Es war von Anfang an klar, Alexandra möchte das so und dann muss man das auch vorher besprechen, ob halt derjenige, der beispielsweise jetzt noch keine Kinder hat, bereit ist, das eben mitzutragen, weil ja, es gibt schon, gab schon auch echt viele Stunden und Tage, als Nummer eins vor meinem Bauch gehangen hat und ich mit dem Schunkeln durchs Büro gestapft bin und jetzt auch mit dem anderen Kleinen, das ist halt so. Das muss man aber wollen und darauf muss man sich auch einlassen und darüber muss man einfach sprechen.
Aber es ist ja auch gut, jetzt mal euch als Beispiel, es scheint ja zu gehen. Ja. So, das ist natürlich immer ein Thema als weibliche Gründerin, und ich glaube auch, dass es viele abhält, diesen Schritt zu wagen, wenn sie halt sagen, sie möchten gerne Familie haben. Mhm. Und dann ist es ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass das halt funktionieren kann, wenn man sich mit Menschen umgibt, die das Ganze mit unterstützen und dass es halt dann auch funktioniert.
Ja, ich glaube schon, dass es für Alexandra definitiv auch wahrscheinlich die sehr viel größere Herausforderung gewesen ist als für mich, weil es ist jetzt nicht so, dass Oma und Opa hier in der Stadt leben. Also wir leben beide in Hannover. Und Alexandras Mann geht halt auch voll arbeiten. Das heißt, es gab da jetzt nicht so viele Leute, wo man eben auch mal das Kind zwischenparken konnte, wenn jetzt irgendwie ein Termin gewesen ist oder so. Totale Thematik sind halt auch die Kindergartenplätze. Man wird doch auch sehr häufig noch sehr komisch angeguckt, wenn man das Kind schon sehr früh im Kindergarten abgibt. Nicht nur, was das Alter anbelangt, sondern es eben auch dann sehr spät mal aus dem Kindergarten abholt. Also da sind Frauen untereinander selbst manchmal noch sehr grausam, wie ich finde. Jeder hat dann natürlich irgendwie so seinen eigenen Rhythmus und seine eigene Vorstellung, wie er sein Leben gestalten möchte. Und da muss ich sagen, bewundere ich Alexandra wirklich unglaublich, wie sie das schafft, morgens die zwei Kinder zu verarzten. Zwischendrin natürlich noch Kinder wieder abholen, Kinder irgendwo hinfahren und aber trotzdem geistig noch so krass mit an der Firma zu arbeiten. Sie sitzt wirklich abends spät immer noch da und macht noch ganz viel und ich glaube, das kann aber nur funktionieren, wenn man es wirklich will. Also ich bin mir 100% sicher, sie will die Familie und sie will aber auch ganz genauso dolle die Firma. Und ich glaube, wenn man diesen inneren Willen nicht hat, ist es schon wirklich sehr schwierig. Also bei ihr kam auch die Lust am Arbeiten relativ schnell nach den Geburten wieder zurück, weil wir haben natürlich auch spannende Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Dann steht jetzt die Saison vor der Tür, es müssen neue Aufträge herein, es müssen neue Produkte geplant werden und entworfen werden. Das sind irgendwie total schöne Aufgaben, die zu erledigen sind. Und ich glaube, für sie kam es niemals in Frage, ausschließlich nur Mutter zu sein. Ich glaube, das ist einfach eine... Ja, sie braucht definitiv die intellektuelle Herausforderung und ganz sicher kann man nicht immer alles haben, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir da zusammen als Team unser Bestes geben, also so wie wir es halt geben können. Klar kracht das auch mal, das ist überhaupt gar keine Frage und man wird auch nicht immer allen gerecht, genauso wenig ich ihr oder sie mir oder ich der Firma und sie der Firma oder die Firma uns, also weil wir haben ja auch bestimmte, wie soll ich sagen, Verpflichtungen, die wir halt haben. Und wenn so eine Firma noch so jung ist, fällt halt auch manchmal das Gehalt aus oder man kann sich über längere Zeit nichts auszahlen. Also es ist ja jetzt immer so ein, so ein Geben und Nehmen, wo man sehr geduldig sein muss an jeder Ecke.
Du sagtest eben, jetzt stehen ja auch wieder neue, schöne Aufgaben an.
Mhm.
Neben mir liegt jetzt gerade eine Packung Lähnchen.
Ja.
Die wirklich sehr, ihr könnt es jetzt natürlich nicht sehen, aber ich werde natürlich auch den Link noch dran packen, damit sich jeder euer Produkt auch mal angucken kann. Man sieht aber schon, dass da sehr viel Liebe zum Detail und ja, auch designmäßig. Es ist halt kein klassischer Lebkuchen. Wir haben ja die Ehre gehabt, hier ein bisschen snacken zu dürfen.
Mm-hmm. Sag jetzt bloß nichts Falsches, doch.
Und alle hier im Camp, wie hattest du es beschrieben aus deiner Erfahrung, dass jemand kommt und zwei Packungen kauft, eine verschenken will, eine so zum Snacken und dann nach 2 Stunden wiederkommt, weil alles schon weg ist?
Ja. Machen wir tatsächlich sehr häufig die Erfahrung.
Ja, aber ja, das ist ja eigentlich das größte Kompliment, was man für ein Produkt dann auch kriegen kann, ne?
Absolut, da freuen wir uns auch wirklich sehr drüber. Lähnchen ist definitiv ein ganz besonderer Lebkuchen, weil er sich an ganz vielen aktuellen Foodtrends orientiert. Nicht nur inhaltsstofftechnisch, weil natürlich keine künstlichen Zusatzstoffe drin sind, keine Verstärker, keine Farbstoffe, kein nichts, gar nichts. Also es ist wirklich so, als würde man zu Hause selbst backen. Und wir haben natürlich auch die Optik mal ein bisschen aufgehübscht und ja, auf eine modernere Stufe gestellt. Also das gibt es jetzt so aktuell noch nicht. Und an sich ist der Lebkuchenmarkt in Deutschland mit 2 Milliarden Marktvolumen jetzt auch nicht so super klein. Davon hätten wir natürlich sehr gerne ein Stückchen ab. Aber wie das nun mal so ist bei jedem Startup, irgendwo fängt man an. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und man muss natürlich erstmal viel Marketing machen und Branding, also sein Produkt halt platzieren, dass die Leute auch wissen, dass es das überhaupt gibt. Und wir sind immer noch an dem Punkt, dass wir sagen müssen, die Marke muss erstmal noch bekannter werden, um wirklich keine Geldsorgen mehr haben zu müssen, was das jetzt angeht, ne? Also sind wir halt immer noch wirklich sehr am Anfang.
Stichwort die Marke bekannter machen.
Mhm.
Man entscheidet sich dann ja auch für Wege, die da großen Erfolg in kurzer Zeit versprechen. Mhm. Da habt ihr auch eine ganz besondere Story, die auch dich als Person, so wie ich dich kennengelernt habe, sehr geprägt hat.
Mhm.
Möchtest du davon mal erzählen?
Das kann ich sehr gerne machen. Im Vorfeld dazu solltet ihr, liebe Zuhörer, natürlich erstmal noch wissen, wo wir überhaupt das Lähnchen verkaufen und wie wir das Marketing grundsätzlich aufgesetzt haben. Wir haben angefangen mit B2B-Kunden. Das ist unsere ganz originäre Käuferschicht gewesen. Die Weihnachtsgeschenke brauchen Mitarbeitergeschenke, Kundengeschenke. So sind wir 2016 gestartet, neben dem Pop-Up-Store. 2017, neben dem Pop-Up-Store. 2018 kamen die ersten Geschäfte dazu. Also Lebensmittel, Einzelhandel noch nicht so sehr, aber dafür Feinkost und Gourmet-Geschäfte, wo es den Lebkuchen zu kaufen gegeben hat. Das war so der erste Punkt neben dem Pop-Up-Store, wo wir direkt mit dem Endkunden in Berührung gekommen sind. Und natürlich ist das eine sehr kleinteilige Arbeit. Man hat viele Kunden, man muss sich um viele Geschäfte kümmern. Und haben wir natürlich überlegt die ganze Zeit, ja, was kann man denn irgendwie tun, um auf einen Schlag die Marke bekannter zu machen, dass auch ganz viele Leute ja, auf einmal das Lähnchen zum Gesicht bekommen. Wir hatten da, gibt es ja unterschiedliche Formate auch im Fernsehen, ne, viele Gründershows beispielsweise. Und über eine ganz spezielle haben wir schon öfter mal gesprochen oder wurden eigentlich von den Kunden hauptsächlich angesprochen. Wart ihr denn schon mal bei DHDL? Und haben wir immer gesagt, nein, sind wir nicht, haben wir nicht, wollen wir eigentlich auch gar nicht. Wir sind überhaupt gar nicht so die Fernsehtypen, was so ein bisschen uns daran gehindert hat. Also wir haben eigentlich wenig vor, uns da irgendwie in den Vordergrund zu stellen, sondern sind eigentlich eher daran interessiert, das Produkt zu vertreiben und Umsätze und Sales und eine gute Marke aufzubauen. Ja, natürlich baut man ja auch immer eine Marke um sich selbst als Person auf. Das hängt schon irgendwie miteinander zusammen. Und ich glaube, dass der Alexandra und mir das schon ganz gut so weit gelungen ist, weil Menschen kaufen immer bei Menschen so und das ist immer unser Ansatz gewesen. Ja, und dann die Fragen nahmen irgendwie nicht ab, ob wir in dieser Show mitmachen und dann rief ein befreundetes Startup an, das war Anfang 2018. Die wollten für Höhle der Löwen drehen Und haben eine Absage bekommen, weil schon ein ähnliches Produkt in der Staffel abgedreht wurde. Jetzt muss man wissen, man dreht schon im Frühjahr und halt im Herbst werden ja erst die Folgen ausgestrahlt. Das heißt, wir waren irgendwie im März. Und die riefen uns an und sagten, ja, uns wurde abgesagt, aber wollt ihr denn nicht mal? Es ist allerdings so, es ist nur noch ein Drehtag geplant oder zwei Drehtage. Macht euch da nicht so viele Hoffnungen, aber ihr könnt ja wenigstens mal Hallo sagen. Naja, wir haben natürlich gedacht, ach, eigentlich wollten wir da nicht wirklich hin, aber gut, jetzt haben die da irgendwie schon so ein bisschen das Intro für uns gemacht. Ach, und es sind ja auch eh nur noch zwei Drehtage. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir da jetzt wirklich hin müssen und drehen müssen? Haben wir gesagt, naja, irgendwie nicht wirklich hoch. Also komm, lass mal Hallo sagen. Haben wir wirklich eine E-Mail geschrieben, haben gesagt, hallo, liebes Drehteam, wir haben Kontakt von so und so bekommen, sind jetzt hier, wissen, es gibt nicht mehr so viele Drehtage und wollten jetzt einfach mal sagen, hier sind wir. Ich glaube, wir hatten eine halbe Stunde später den Anruf, wir wollen euch unbedingt. Macht mal schnell ein kleines Bewerbungsvideo. Wir möchten das gerne dem Produktionsleiter vorstellen und wär super, wenn das irgendwie heute noch klappen würde, könnt ihr das machen. Ja, wir waren echt ehrlich gesagt so ein bisschen überrumpelt. Hatten natürlich auch irgendwie kein Footage jetzt im Archiv irgendwie, was man hätte benutzen können. Haben dann schnell ein Video zusammengeschustert und dann kam direkt am nächsten Tag, könnt ihr in zwei Wochen drehen kommen. Und wir so, naja, nicht wirklich, also weil wir sind überhaupt gar nicht darauf vorbereitet. Also uns war von Anfang an klar, wir brauchen Pitch-Training. Wir brauchen, also nicht, dass wir vorher noch nie gepitcht hätten, aber es ist halt spezielles Pitch-Training fürs Fernsehen. Wir brauchen irgendwie einen Coach, der uns sagt, wie wir stehen müssen, wie wir uns anziehen sollen, wie wir uns dort halt eben präsentieren, weil das ist natürlich irgendeine Einmalchance, die bekommt man jetzt nicht so häufig und da will man ja auch nicht gleich den Auftritt da versauen, weil man irgendwie die falschen Klamotten anhat oder irgendwie nicht die richtigen Worte benutzt oder stottert bei seiner Präse. Das ist natürlich auch irgendwie total doof, weil man so doll aufgeregt ist. Also man muss auch ein bisschen üben, nicht so aufgeregt zu sein. Und je häufiger man natürlich immer wieder die Präsentation durchgeht, desto weniger aufgeregt ist man dann. Wir haben dann also gesagt, wir können in zwei Wochen nicht kommen. Gibt es nicht noch eine andere Möglichkeit? Und dann haben wir einen Drehtermin Ende April gekriegt. Bin mir gar nicht mehr ganz sicher, ob es Ende April war, aber ich glaube ja. Und ja, gut, dann haben wir uns halt vorbereitet mit dem Coach und dem Pitch-Training und mit der Kulisse, die dort aufgebaut wird und man dann halt immer im Fernsehen so schön sieht, sind dann dorthin gefahren, haben gedreht und war auch ein sehr, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, wir saßen dann nach dem Dreh im Auto und haben so gedacht, krass, das war so krass, als wäre es alles gar nicht passiert. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, Madeleine, dieses Gefühl von, man hat gerade irgendwas die letzten drei Stunden gemacht und ist dann fertig und denkt sich so,
Ja, ich bin grundsätzlich auch so ein Mensch, der immer erst, wenn es rum ist, realisiert, dass überhaupt was stattgefunden hat.
Genau, so ungefähr war das, nur dass da die Realisierung noch ein bisschen länger gedauert hat. Naja gut, dann sind wir wieder nach Hause gefahren und für uns war es von Anfang an klar, wir werden erst im November ausgestrahlt, weil da die Weihnachtssaison vor der Tür steht, Lebkuchen da in Deutschland seine Zeit hat und wir auch eine der letzten Drehtage gewesen sind, dementsprechend wird dann halt danach ausgestrahlt, wie auch gedreht wird. Gut, dann haben wir ein paar, ich glaube ein oder zwei Wochen später kam dann nochmal der Anruf aus der Regie, sie würden gerne noch eine Homestory mit uns drehen. Und dann kam nochmal ein komplettes Team nach Hannover und hat, ich glaube, anderthalb Tage mit uns gedreht. Wie wir halt backen und vom Rezept her und wie wir zu der Idee gekommen sind, haben wir uns natürlich sehr gefreut, weil das würde ja oder hätte ja nochmal 5 oder 6 Minuten mehr Sendezeit für uns bedeutet. Und dann ging alles irgendwie so seinen Gang. Kam Nachricht aus dem Schnitt, wir schneiden gerade, es sieht so super lecker aus, wir würden gerne schon mal probieren. Und ihr hört ja vielleicht schon, dass es sich so ein bisschen ich sage die ganze Zeit, hätte, wäre, wollte, könnte, weil, um es kurz zu machen, im Endeffekt sind wir in der Tat nicht ausgestrahlt worden. Also das kam sehr überraschend für uns und war auch wirklich ein krasser, harter Schlag, weil wir sind natürlich produzierendes Gewerbe, Das heißt, wir müssen uns ja darauf vorbereiten, wenn eine Bestellung reinkommt, dass wir dann auch die Ware liefern können. Wir haben mit vielen anderen Startups gesprochen, die auch dort in der Sendung gewesen sind, um uns Richtwerte zu holen. Was kam denn für Bestellungen nach der Sendungsausstrahlung rein über den Online-Shop? Das waren im Schnitt 10.000 bis 50.000 Bestellungen. Also das ist immer noch eine relativ große Spanne. Wir haben uns dann am unteren Ende gedanklich eingepegelt. Bestellungen heißt aber natürlich nur Bestellungen und nicht Items im Warenkorb. Wir haben 3 unterschiedliche Verpackungsgrößen und hatten natürlich auch vor, noch besondere Angebotspakete dort zu schnüren, halt das Special DHDL-Paket, und sind dann im Endeffekt auf eine Zahl gekommen, die für uns schon sehr hoch gewesen ist an Produktionsaufwand. Aber uns war klar, es bleibt einfach nur die Möglichkeit, entweder wir bereiten uns darauf vor, wir haben Ware verfügbar, wenn die Leute bestellen, und können auch verschicken, oder wir tun es eben nicht und lassen es darauf ankommen, was dann eben passiert. Tun wir es nicht und lassen es darauf ankommen, ist die Möglichkeit klar sehr groß gewesen. Die Leute bestellen, wir sagen, okay, wir produzieren denn jetzt aktuell erst nach der Bestellung, können jetzt aber 3 Monate warten auf den Lebkuchen. So, und dann, was soll ich sagen, wäre es halt November gewesen oder irgendwie Dezember, und dann hätten die Leute bis wann, April, auf ihren Lebkuchen warten sollen. Das wäre ja auch total doof gewesen. Also man kommt dann ja schon das erste Mal in Kontakt mit 5 Millionen potenziellen Kunden oder Leuten, die vorm Fernseher sitzen, die sich dein Produkt angucken, und die willst du natürlich auch beliefern und irgendwie nicht verprellen, weil dann hätten wir ja auch gar nicht in die Show gehen müssen, wenn wir dann sagen, ja, sorry Leute, können halt nicht liefern, ne? Machen wir dann mal irgendwann später. Also blieb für uns nur Variante 1. Wir bereiten uns gut darauf vor und haben das auch getan. Wir sind mit einer großen, also für uns großen Summe in die Vorfinanzierung gegangen. Alleine die Vorproduktion nur für die Lähnchen, also nur die reine Backvorleistung, noch ohne Umverpackung und ohne Marketing und ohne Serverkapazitäten und alles, das alleine, das waren schon 90.000 Euro. Das ist schon sehr, sehr großer Betrag für uns damals gewesen. Und dann kam die Nachricht in der Tat Anfang November, wir werden nicht ausgestrahlt. Da war natürlich alles schon gebacken und alles schon besorgt. Wir hatten Leute, die natürlich dann auch uns unterstützen sollten in der Zeit, wenn relativ viel Ansturm kommt, weil man muss halt auch viele Sachen bedenken. Ne? Kannst ja nicht einfach nur sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Produkt und dann raus damit. Also du brauchst Versandkartons, du brauchst einen Logistiker, du brauchst ein Fulfillment, du brauchst Serverkapazitäten, weil wenn auf einmal 60.000 Leute auf deiner Seite drauf sind und du hast vielleicht irgendwie deine Seite in einem Baukastensystem zusammengebaut, wo die Server überhaupt gar nicht halten, dann ist das ganze Ding ganz schnell abgerauscht und dann nützen dir auch die 5 Millionen Zuschauer nichts, weil die bestellen dann nichts, weil deine Seite nicht funktioniert. Und neben den Bestellungen bekommt man dann natürlich auch sehr viele Anfragen, die muss ja auch irgendeiner beantworten. Und selbst über einen Helpdesk, auch das muss einer steuern. Ne? Und also es war eine sehr, sehr kleinteilige Vorbereitung, die dann im Endeffekt komplett für die Katz gewesen ist. Und dann kam die Absage und dann hat man sofort im Kopf irgendwie, oh Gott, mein ganzes Lager ist voll mit ganz, ganz vielen Produkten, die ein ganz, ganz zeitnahes Ablaufdatum haben. Und das war schon richtig hart. Also muss ich wirklich sagen, weil wir waren ja noch nicht so groß, dass wir hätten aus dem Stegreif heraus so viele Aufträge oder Kunden generieren können, die auf einmal diese große Menge an Lebkuchen einfach abnehmen. Dafür waren wir noch viel zu jung und klein und das Vertriebsnetz noch nicht gut genug ausgebaut. Dementsprechend haben wir natürlich versucht, so viel wie möglich zu verkaufen, haben auch die Hälfte geschafft zu verkaufen, aber die andere Hälfte ist dann übrig geblieben.
Was war so der Punkt, wo du realisiert hast, fuck, jetzt geht's bergab? Also so, du stehst jetzt, also ich kann mir das persönlich gar nicht vorstellen, was da in dir vorgegangen sein muss. Vor allen Dingen, weil man ja wirklich mit großen Hoffnungen daran geht und durch so Sachen wie Homestory drehen und so ja eigentlich auch darin bestärkt wird. Mhm. Und das, wie war das so für dich? Wann hast du realisiert, nicht euer Ernst?
Also ganz grundsätzlich ist es natürlich so, wenn man in die Verträge dort reinguckt, die man unterschreibt, dass wenn man schon mal auch fürs Fernsehen grundsätzlich gedreht hat, man gibt ja alle Rechte ab. Also du gibst ja die ganzen Rechte an dem Material ab, wann es ausgestrahlt werden kann, wie es ausgestrahlt werden kann und so. Und wir hatten auch in der Tat Bekannte aus Hannover, die auch für diese Sendung drehen wollten und im Endeffekt das nicht getan haben, weil sie die Verträge nicht unterschreiben wollten. Wir haben aber gedacht, okay, es ist so eine große Chance und es war natürlich auch alles bewusst und klar, was dort drin steht. Da gibt es eine Klausel drin, die besagt, wir haben, oder besser gesagt, die Produktionsfirma ist nicht verpflichtet auf Ausstrahlung. Selbstverständlich haben wir das gelesen, haben auch vorher nachgefragt, wie hoch sind denn die Wahrscheinlichkeiten, dass sowas eintreten wird. Ja, nicht so hoch und alles total gut. Wir wollten euch ja auch extra und macht euch keine Sorgen. Ihr seid zwei Gründerinnen, ihr passt perfekt in die Weihnachtszeit. Es wird total super alles und ihr kriegt halt noch die Homestory. Der Schnitt hat sich zwischendrin gemeldet. Also indizientechnisch deutete wirklich gar nichts darauf hin, dass das eben nicht ausgestrahlt wird. Und ich glaube, für mich war dann so der Punkt, also tatsächlich, wir haben die Absage über eine E-Mail bekommen und als wir die E-Mail gelesen haben, da ging es bei mir im Kopf sofort, das MHD. Also das Mindesthaltbarkeitsdatum, meine Ware läuft ab. Und wie kriege ich die jetzt noch weg? Also das war halt einfach so, für mich war es sofort klar mit der Halt der E-Mail, jetzt müssen sofort Maßnahmen ergriffen werden, um nicht completo tutto unterzugehen hier. Also wir waren vorher selbst finanziert. Wir hatten eigentlich vor, ganz easy zu bootstrappen. Also was heißt ganz easy, aber normal zu bootstrappen mit eigenen Bordmitteln. Haben dann eine kleine Finanzierung über die KfW bekommen, also über die Gründerbank. Das hat auch alles wunderbar geklappt und lief soweit auch alles in Ordnung. Aber ab dem Punkt, als wir dann für die Fernsehsendung gedreht haben, war klar, wir müssen in die Vorfinanzierung gehen für die Produkte. Wir konnten das aus dem Vorjahresumsatz selbst heraus nicht stemmen. Wir brauchten also Fremdkapitalgeber und war dann im Endeffekt für alle ein ziemlich hartes Brot, ne? Also als es dann nicht ausgestrahlt wurde. Die Fremdkapitalgeber haben natürlich einen anderen Business Case gekauft. Wir haben ja auch einen anderen Business Case verkauft und alle waren sehr, sehr unglücklich grundsätzlich mit der Situation. Also haben uns das natürlich anders vorgestellt, aber das ist dann halt dann doch irgendwie das reale Leben. Es kann einfach passieren und diese kleine prozentuale Wahrscheinlichkeit, nicht ausgestrahlt zu werden, hat uns dann in diesem Fall getroffen. Dass dort ein paar Folgen überproduziert werden oder wurden, weiß nicht, wie es in der Vergangenheit gewesen ist, aber in der Staffel war uns nicht so bewusst. Wir haben dann aber direkt Kontakt aufgenommen mit ein, zwei Leuten, die auch nicht ausgestrahlt wurden. Und bei denen ist es im Endeffekt ähnlich gelaufen. Auch aus den vergangenen Staffeln gab es dann ein paar, die sind zum Teil noch härter getroffen hat als uns. Die haben einen Maschinenpark noch angeschafft oder ja, große Lagerhallen angemietet. Das war jetzt bei uns nicht der Fall. Aber für uns war es schon sehr halsbrecherisch, natürlich zu sagen, wir haben dieses ganze gebundene Kapital im Lager liegen, was wir jetzt frisch eingeworben haben von Investoren. Also gebundenes Kapital in Naturalien, die verfallen, ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem passieren kann. Grundsätzlich so.
Du hast es ja vor ein paar Tagen schon mal in unserem Workshop erzählt und auch da dachte ich schon, krass einfach nur. Also das sind natürlich dann auch wieder, und da kommt man dann wieder auf das Juristische, dann kriegst du eine Chance, wie du es wahrnimmst als Startup und denkst, oh mein Gott, Jackpot, wenn die uns ausstrahlen, dann könnte das der Durchbruch für uns sein. Du bist natürlich dann auch geneigt, eher sowas zu unterschreiben, weil es natürlich der Push schlechthin für dein Business sein kann. Und dann hast du halt diese Klauseln drin. Das ist ja oft bei Fernsehsachen so, ne? Sei es jetzt, dass du Media for Equity Deals machst oder halt wirklich Ausstrahlung von Fernsehsendungen, wo vielen Startups das, glaube ich, auch dann gar nicht so bewusst ist vorher die Tragweite. Also ich glaube, wenn ihr das vorher gewusst hättet, man weiß es nie, wie es dann letztendlich läuft. Ne? Du sagtest eben, ihr habt zumindest die Klausel wahrgenommen, gelesen und nachgehakt. Das ist, glaube ich, schon mehr als die meisten machen. Ja, da würde man eigentlich meinen, so ein Fernsehsender grundsätzlich beim Juristischen, wenn du einen Vertrag mit jemandem schließt, bist du immer grundsätzlich aus Nebenpflichten auch verpflichtet, auf die Interessen des anderen Rücksicht zu nehmen und dementsprechend zu handeln. Und so ein Vertrag ist dann natürlich genau das Gegenteil davon und bemächtigt sich natürlich dann auch dem großen Machtgefälle zwischen Fernsehen, Produktionsfirma und jungem Startup, das natürlich, es ist hart für alle, versucht jede Chance zu ergreifen, um da sein Produkt und seine Firma nach vorne zu bringen. Ich persönlich würde da tatsächlich in den Raum werfen, ob so eine Klausel, wenn man halt unser Rechtssystem anguckt, so grundsätzlich ganz koscher ist. Natürlich können die sich nicht verpflichten, ne, dass alles ausgestrahlt werden muss, weil das immer noch dann auch die Freiheit vom Sender ist. Und da ist ja nicht mal der Sender direkt involviert, sondern die Produktionsfirma und die verkauft es an den Sender. Aber man würde meinen, wenn eine Vertragspartei so hohe finanzielle Risiken eingeht, die planen das ja auch nicht 2 Tage vorher, bevor sie es ausstrahlen, was sie ausstrahlen. Sondern wenn die wissen, wir drehen jetzt 150 Startups für die nächste Season, dann ist, glaube ich, offensichtlich, dass das nicht umsetzbar ist, in der Realität das auszustrahlen. Da könnte man natürlich dann die Frage aufwerfen, in welchem Rahmen ist das dann noch gegenseitige Rücksichtsnahme auf die Interessen des anderen? Oder handelt man da nicht schon fast in eine Richtung, wo man das hinterfragen könnte? Wenn man halt allen Startups verkauft, dass die Wahrscheinlichkeit total gering ist, dass man nicht ausgestrahlt wird, finde ich das schon kritisch.
Na, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, ob sie das jetzt allen so verkauft haben oder ob sie das jetzt nicht allen so verkauft haben. Ich kann nur sagen, uns war das nicht bewusst, dass es eine Überproduktion gibt und dass die Überproduktion besteht. Und wir haben uns ganz bewusst natürlich dafür entschieden, das Risiko einzugehen, weil ja Chance nehmen oder Chance nicht nehmen. Eine andere Variante gab es ja in dem Moment nicht. Und natürlich wünscht man sich als junges Unternehmen und als Startup irgendwie eine, ich sag mal, gerechtere Vertragsgestaltung oder vielleicht eine, die Spielraum zulässt oder ja, was auch immer, ne? Irgendwie die so ein bisschen, wie du das eben gerade schon meintest, nicht nur von oben aufdoktriniert, sondern irgendwie ein Zusammenspiel ergeben könnte. Aber wir sind halt hier im Business und dann, klar, jeder diktiert halt seine Verträge so, wie er sie diktiert und du kannst dich entscheiden, das zu unterschreiben oder eben nicht. Und so wird es wahrscheinlich auch grundsätzlich bleiben, immer. Ne?
Ja, ich hoffe, dass sich da in der Branche einiges tun wird in den nächsten Jahren. Ich würde sagen, dass, obwohl der Startup-Hype ja schon mal auch größer war, das ist ja nicht das erste Mal, dass sich doch viel tut, auch hier in Deutschland, gerade wirtschaftlich gesehen. Es ist ja immer wieder Thema, dass wir nicht zurückbleiben dürfen. Ja. Hinter anderen Ländern, international, vor allen Dingen China, die USA sind da ganz vorne dabei. Ich habe auch das Gefühl, dass gerade NRW sich zum Beispiel sehr bemüht mit dem Gründerstipendium und dass mehr Aufmerksamkeit geschaffen wird für innovative Ideen. Ich meine, selbst die Politik merkt inzwischen, dass wir zwar jetzt sehr gut haben, aber das nicht zwingend so bleiben muss, wenn wir technisch innovativ zurückbleiben hinter den anderen Ländern. Und auch in Bezug auf Klima und alles sind da ja noch große Aufgaben zu tun. Aber letztendlich, und das ist ja das Wichtige bei euch, es gibt Lenchen ja noch.
Absolut. Es gibt Lenchen noch. Das war, muss ich dir aber auch echt sagen, ziemlich hartes Brot. Also, okay, wir hatten dann also dieses ganze Lager voll. Es war klar, wir kriegen das irgendwie alles nicht verkauft. Wenn wir Glück haben, die Hälfte, was wir dann im Endeffekt auch geschafft haben. Wir mussten Personal entlassen. Wir hatten natürlich viele offene Rechnungen. Auch große offene Rechnungen, die bezahlt werden mussten. Ja, dann haben wir eben erstmal Zahlungsziele mit unseren Lieferanten vereinbart. Das waren zum Glück auch größere Firmen, die das verkraften konnten und die wir auch so ins Boot mitholen konnten, dass sie darauf eingegangen sind, weil sie halt gesagt haben, okay, Gott, das kann jetzt halt echt jedem passieren. Ihr wart einfach nur wahnsinnig gut darauf vorbereitet und das darf man euch irgendwie nicht zur Last legen, dass man sich auf eine potenzielle 50-50-Chance einfach gut vorbereitet Und ich überlege nochmal, eigentlich war es ja auch gar nicht 50-50. Grundsätzlich natürlich Ausstrahlung ja, Ausstrahlung nein. Aber mit den ganzen Hinweisen vorher, die wir ja hatten, sind wir ja nicht davon ausgegangen. Also haben sie sich dann darauf eingelassen. Heute zahlen wir auch immer noch teilweise davon ab. Also wir konnten uns jetzt noch nicht ganz komplett davon freistoßen. Was natürlich sehr aufwendig gewesen ist, ist dann das wöchentliche Reporting unseren Gesellschaftern gegenüber gewesen, weil, kannst du dir ja sicherlich vorstellen, aktuell ist es bei uns noch so, wir leben sehr von der Saison. Wir haben viele tolle Ideen, das Lenchen auch unterjährig zu platzieren, mit schönen weiteren Produktentwicklungen und Erweiterungen, dass eben das Thema Lebkuchen nicht nur als Kuchen wahrgenommen wird und auch nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern auch das ganze Jahr über hinweg gegessen werden kann. Dadurch, dass jetzt aber gerade diese Pleite gekommen ist, konnten wir jetzt aktuell noch nicht an den neuen Produkten arbeiten und die in den Markt bringen, weshalb wir sehr stark immer noch saisonal abhängig davon sind. Und wenn wir halt sagen, okay, unsere Saison startet im August und geht vielleicht bis Januar, dann hast du aber Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, also ein halbes Jahr, 6 Monate, in denen vielleicht nicht so viel passiert, nicht so viel Umsatz kommt, sicherlich dann zu den ganzen Tagen wie Muttertag, Ostern und so, da geht immer mal noch ein bisschen was, aber da machst du ja jetzt aktuell bei uns noch nicht irgendwie einen dicken Löwenanteil aus. Das ist Q4, ganz klar, und wird eventuell auch immer so bleiben. Und dann heißt es jetzt halt, oder dann hieß es eben erstmal, okay, du hast jetzt 6, 7, 8 Monate vor dir, wo keine Einnahmen kommen, also nicht so viel, wie wir halt brauchen, vergleichsmäßig wenig. Was machst du denn in der Zeit? Also, und das war extrem schwierig, da einfach überhaupt noch den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Ich habe auch nochmal Geld reingegeben. Die Gesellschafter haben sich dann erstmal zurückgehalten und wir mussten uns da wirklich richtig, richtig durchbeißen, Alexandra und ich. Das hat sehr viel Kraft gekostet und sehr viel Energie gekostet und es gab wirklich kritische Situationen, wo wir kurz davor gewesen sind, auch wirklich hätten Insolvenz anmelden müssen. Weil, also man muss sich ja dann auch wirklich ganz realistisch die Frage stellen, können wir das Ganze hier jetzt noch weitermachen oder nicht? Was hat es denn noch für Aussichten? Und abgesehen mal davon, dass man natürlich als Gründer immer der Meinung ist, man kriegt das schon irgendwie gewuppt, die Situation, Zahlen lügen ja nicht. Und wenn du in deine Liquidplanung reinguckst und du einfach siehst, du kommst nicht nur ein bisschen in die Unterdeckung, sondern du kommst in eine richtig krasse Unterdeckung und das zwar schon nicht erst nächsten Monat, sondern nächste Woche. Dann musst du ja solche Szenarien durchdiskutieren in deinem Kopf mit befreundeten Anwälten oder auch nicht befreundeten Anwälten, sondern bezahlten Anwälten oder Leuten, die Ahnung davon haben, was muss im Fall der Insolvenz passieren. Nun hat ja zum Glück Alexandra Ausbildung im Insolvenzrecht und hat ja auch in der Unternehmensberatung gearbeitet.
Als wäre es Schicksal gewesen.
Die hauptsächlich auf Restrukturierung geht, konnte sie direkt erstmal alles live anwenden, was sie da damals so im Beruf für andere Unternehmen umgesetzt hat.
Du lachst darüber, das ist so großartig.
Ja, also mittlerweile können wir da auch, glaube ich, wieder drüber lachen, weil wir auch emotional über diesen Punkt drüber hinweg sind, zu sagen, das war jetzt alles so schlimm und das hat uns jetzt alles gekostet. Ja, es hat uns alles gekostet, definitiv. Und wir fangen nicht ganz bei Null an, weil wir natürlich Kontakte und Vertriebskontakte und Branding und Produkt halt haben. Von der finanziellen Situation her haben wir aber wieder ganz komplett bei Null angefangen. Und das war schon ein echt derber Rückschlag. Und ja, nachdem dann eben auch so die Insolvenzszenarien immer konkreter wurden und auch immer wahrscheinlicher wurden, hat das dann auch alles irgendwie auch zwischenzeitlich nicht mehr so viel Spaß gemacht, ne? Und du bist eben nur damit beschäftigt, dich um rechtliche Themen zu kümmern, dich darum zu kümmern, wo kommt irgendwelches Geld her, damit du irgendwie irgendwas bezahlen kannst, dich mit Gläubigern auseinanderzusetzen, versuchen, die zu vertrösten, nochmal ein nettes Gespräch mit denen zu führen. Das hat zum Glück alles geklappt, aber es blieb halt trotzdem dieser Punkt, wir haben kein Cash. Es kommt gerade halt nichts rein, weil nicht gerade Saison ist. Und ja, da muss man schon wirklich ziemlich, ziemlich dolle durchkämpfen. Und ich bin eigentlich kein Typ, der großartig Probleme hat zu schlafen, wenn mal eine Rechnung nicht bezahlt ist oder wenn man auch mal ja, irgendwas nicht bezahlen kann oder so. wichtig ist ja immer nur mit den Leuten zu kommunizieren, zu sagen, hallo, ich möchte gerne bezahlen, ich kann jetzt gerade nicht bezahlen, aber ich biete Ihnen das und das an. Das funktioniert ja mit den meisten Leuten, wenn man mit denen im Gespräch bleibt und einfach zeigt, okay, ich bin halt willig, es ist leider gerade irgendwas schiefgelaufen, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Aber als dann tatsächlich das Insolvenzszenario vor der Tür stand, hat mich ganz genau eine schlaflose Nacht gekostet, in der ich echt richtig mit einer übelsten Panik aufgewacht bin und gedacht habe, scheiße. Hast so viel Energie dafür reingesteckt und gemacht und getan und mit Alexandra zusammen sich so als Team auch weiterentwickelt. Und dann kommt jetzt der Punkt, wo sowas dir echt den Boden unter den Füßen wegzieht und du jetzt einfach aufgeben musst. Nicht, weil du willst, sondern weil du musst aus wirtschaftlichen Gründen. Und dann bin ich am Morgen danach aufgestanden und habe mir gedacht, Annette, das war die erste und einzige Nacht deines Lebens mit Angst. Ich bin nicht so ein Typ, der vor irgendwie, Angst ist niemals ein guter Ratgeber und das kann ich auch niemandem empfehlen, sich davon leiten zu lassen. Und bin ich aufgestanden am nächsten Morgen und habe gedacht, so, jetzt reicht's. Das Gefühl muss weg, diese ganzen Umstände müssen weg und ich gebe jetzt einfach auf. Aber nicht aufgeben im Sinne von, ich stecke den Kopf in den Sand, sondern ich gebe jetzt einfach, wie soll ich das formulieren? Das ist vielleicht ein bisschen esoterisch, aber ich gebe jetzt einfach die Situation ans Universum auf. Wir haben alles getan, wir haben alles gemacht, wir haben mit allen gesprochen, wir haben weiter gepitcht, wir haben weiterhin versucht, unsere Investoren an Bord zu halten. Und wenn es dann jetzt eben so sein soll, dass wir die Bude wirklich abschließen müssen und die Firma wirklich in die Insolvenz geht, dann können wir uns nicht vorwerfen, dass wir nicht alles getan hätten. Wir haben alles gemacht. Und dann war es einfach dieses Gefühl von, gut, dann soll es jetzt so sein. Und jetzt soll dann kommen, was denn jetzt auch kommen soll. Und zacki bumsi, auf einmal hatte sich das Universum anscheinend dafür entschieden, uns doch nicht am langen Arm verhungern zu lassen. Dann hatten wir einen neuen Produzenten, den haben wir nämlich auch auf dem Weg verloren, in einem weniger schönen Rechtsstreit. Dann hatten wir auf einmal auch große Aufträge schon im Sommer, wo wir auch in der Tat gezeichnete, wenigstens LOIs vorweisen konnten. Und also irgendwie setzte sich dann doch alles so zusammen und dann konnten wir nochmal den Antritt machen und unsere Investoren erzeugen, nochmal ein bisschen Geld reinzugeben und weiterhin an uns als Gründer zu glauben und auch weiterhin an den Business Case zu glauben. Damit konnten wir dann wieder die ersten Aufträge vorfinanzieren und dann sind wir jetzt langsam wieder in einem nicht eingeschwungenen Zustand, da sind wir noch ein bisschen weit entfernt von, aber grundsätzlich wieder in einem Zustand, wo wir sagen können, okay, es geht weiter. Und das ist einfach total gut, weil jetzt kann man sich auch wieder mal mit schönen Dingen beschäftigen, ne? Überhaupt mit dem Produkt, mit der Produktentwicklung, mit netten Stories, die man wieder erzählen kann, mit Vertrieb, tolle neue Geschäfte dazu gewinnen, tolle neue Kunden dazu gewinnen, weil das ist echt eine Arbeit, die macht super viel Spaß. Das ist einfach das Schönste, wenn ich einen Kunde anrufe und sagt, Horia, ich habe noch nie sowas Tolles in meinem Leben gegessen. Und das ist einfach wunderschön, so ein tolles Feedback zu bekommen und morgens wieder gerne ins Büro zu gehen und nicht immer diesen so, nicht nur vorm Abgrund zu stehen, sondern eigentlich schon komplett drüber zu hängen und irgendeiner hält er nur noch von hinten so am T-Shirt fest. Ja. Dementsprechend freuen wir uns sehr, 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 dass wir das überstanden haben und auch gemeinsam überstanden haben, denn das war absolut wichtig. Also wenn der eine down gewesen ist, hat der andere gesagt, komm, jetzt reiß dich zusammen und Butter bei die Fische, jetzt geht's weiter. Dann auch eben wieder andersrum. Und da haben wir uns, glaube ich, sehr gut motivieren können, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wenn du dann als Gründerteam beide zusammen in so einem dicken Loch drin steckst, wo beide nicht mehr daran glauben. Oder was heißt, nicht mehr an die, also es geht nicht darum, nicht an die Idee zu glauben, sondern daran zu glauben oder irgendwelche kreativen Ideen sich ausdenken zu können, wie es denn halt weitergeht, also wirtschaftlich weitergeht. Weil natürlich lieben wir alle unsere Produkte oder auch unser Startup, das ist keine Frage, aber im Endeffekt entscheidet natürlich, ist das Unternehmen wirtschaftlich oder nicht. Also wir können ja nicht nur von Luft und Liebe leben.
Und Lebkuchen.
Natürlich, ihr könnt alle nur von Lebkuchen leben. Würde ich mich sehr freuen.
Call me.
Und dementsprechend muss ja auch irgendwann unterm Strich da mal was stehen. Also sei es denn, dass man sich halt wenigstens mal ein Gehalt auszahlen kann, ne? Und dass man nicht immer irgendwie knapp am Hungertod knabbert. So, und ich glaube, da können wir wirklich sehr, sehr stolz auf uns sein, dass wir das zusammen geschafft haben, dass es uns immer noch gibt als Firma, dass es uns immer noch als Team gibt, dass wir uns auf dem Weg nicht verloren haben, dass es uns noch jeweils als einzelne Persönlichkeit gibt. Das war für mich definitiv die größte Herausforderung, sich eben so selbst überwinden. Weil auf der einen Seite hast du natürlich die ganzen wirtschaftlichen Zwänge oder die ganzen Business-Sachen, die abgerissen werden müssen in so einer Krisensituation. Aber du hast ja auch einen wahnsinnigen Struggle mit dir selbst. Du kommst ständig in neue Situationen, die dich komplett aus deiner Komfortzone rauszwingen, wirklich zwingen. Du kannst jetzt nicht sagen, nö, mach ich jetzt nicht. Also du kannst ja schon sagen, nö, mache ich jetzt nicht. Das bedeutet aber gleichzeitig Bude abschließen, Schlüssel wegschmeißen. Und das wollten wir halt eben nicht. Und dieser innere Kampf oder dieser innere Wachstumsprozess, dauerhaft mit unschönen Situationen konfrontiert zu sein und nichts ist so eingetroffen, wie man sich das vorgestellt hat oder gewünscht hat oder wo man drauf hingearbeitet hat, das ist schon echt eine krasse Sache, mit der man auch erstmal überhaupt selbst für sich als Person klarkommen muss. Nicht als Firma, sondern für sich selbst als Person. Das ist echt eine ziemlich große Aufgabe.
Das glaube ich. Und so wie ich dich kennengelernt habe, hat sich das doch gelohnt.
Also es hat sich definitiv gelohnt, muss ich sagen. Auch wenn das, Alexandra würde sicherlich sagen, boah, wir sind durch ein krasses Tal der Tränen gegangen. Das war es auch wirklich, definitiv. Aber wenn ich jetzt rückblickend betrachte, wie uns das wirklich als Persönlichkeit geformt hat, jeden Einzelnen für sich, wie wir auch über uns hinausgewachsen sind und wie wir trotzdem immer, auch in der Krisenzeit, an alle Stakeholder, die irgendwas von uns wollten in der ganzen Sache, immer professionell geliefert haben. Also es gab keine Nicht-Kommunikation mit irgendjemandem oder so. Es gab keine Nicht-Kommunikation zwischen uns beiden. Da bin ich wirklich unglaublich stolz auf uns, muss ich echt sagen. Das haben wir echt wirklich, wirklich gut gemacht. Wir haben sicherlich nicht alles richtig gemacht, auf gar keinen Fall. Wir haben bestimmt das meiste irgendwie falsch gemacht, hätte man noch besser machen können. Aber wir haben es halt gemacht und ich glaube, in diesem Machen liegt einfach so viel Erfolg dann im Endeffekt, dass ich das wirklich jedem nur empfehlen kann, auch in schwierigen Situationen dran zu bleiben und wirklich realistisch abzuschätzen, ist das jetzt nicht nur mein Wunsch, dass ich weitermachen kann, sondern haben wir wirklich noch Potenzial. Und wenn das Potenzial irgendwo ganz hinten am Horizont ist, aber es ist da, dann definitiv weitermachen und nicht einfach aufgeben.
Stichwort Erfolg und Zukunft. Ausblick in die nächsten Monate, denn es ist Weihnachtssaison.
Denn es ist Weihnachtssaison.
Wenn auch nicht hier in L.A.,
nee, hier sind nur noch 25 Grad.
Aber man und Palmen. Man kann auch bei 25 Grad und Palmen sehr gut Lebkuchen essen.
Mhm, das stimmt.
Vor allen Dingen, wenn jemand 5 Kilo in seinem Koffer dabei hat.
Bisschen ist noch da.
Die Freunde, die man sich suchen muss. Die sagen, hey, lass uns shoppen fahren. Ich habe noch 5 Kilo lebkuchenfreien Platz in meinem Koffer.
Also, was steht jetzt erstmal auf dem Plan? Wir planen für dieses Jahr wieder unseren Pop-Up-Store zu machen. Wir planen wieder unsere ganzen...
In Hannover?
Ja. Genau, wir planen wieder unsere ganzen Feinkosthändler zu beliefern. Wir möchten dieses Jahr auch ein bisschen mit hochwertigen Lebensmitteleinzelhandel anfangen, um zu schauen, wie das dort funktioniert. Also das Lähnchen ist keine klassische Regalware, was man jetzt unbedingt neben so eine Herzchentüte für 1,50 Euro stellen kann. Bei uns kostet eine Stange Lähnchen 7,80 Euro, eben aufgrund der Handarbeit, der guten Zutaten und des ganzen aufwendigen Produktionsprozesses. Wir sind da noch nicht in Größen, wo man jetzt sagen könnte, okay, die Menge reduziert den Preis. Soweit sind wir noch nicht. Eventuell wird das nochmal kommen. Aber wir wollen es trotzdem dennoch probieren und ich glaube, da sind jetzt auch die Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland relativ aufgeschlossen, weil auch dort immer neue Produkte gesucht werden, die auch ein bisschen einen höheren Anspruch haben. Da freuen wir uns sehr drauf dieses Jahr. Wir haben wieder ein paar Veranstaltungen und ein paar Feste. Also das machen wir auch immer noch. Ne? Wirklich Stand aufbauen und dann direkt hart am Kunden verkaufen. Muss auch sein. Wir haben wenig Messen gemacht dieses Jahr, weil Messebesuche sehr teuer sind, wenn man nicht als Startup eingeladen wird. Und wir hatten einfach keine Kohle. War einfach schlicht und weg nicht da. Wir hatten auch kein Personal, was wir da hätten irgendwie hinstellen können. Dementsprechend ist das dieses Jahr ein bisschen auf der Strecke geblieben. Werden wir aber bestimmt im nächsten wieder angehen, auch mit neuer Produktentwicklung. Und ja, also wir haben sehr viel zu tun jetzt. Die Saison geht los. Wir haben schon zwei große Aufträge abgerissen und freuen uns jetzt, was kommt. Und müssen natürlich dann auch schauen, dass wir in diesem Jahr oder in dieser Saison so viel Umsatz machen, dass wir die saure Gurkenzeit Anfang des nächsten Jahres einigermaßen gut überleben können. Und das ist jetzt erstmal unser Ziel, ne? Nicht zu sagen, wir haben alle Altlasten getilgt oder wir können jetzt super krassen Hockeystick hinlegen oder was weiß ich auch immer. Bei uns geht es jetzt wirklich erstmal darum, die Basis monetär wieder zu sichern, damit wir in ein gutes Jahr 2020 starten können.
Sehr schön. Ich bin sehr gespannt.
Ja, du wirst uns ja wohl hoffentlich noch ein bisschen begleiten.
Ja, sehr gerne, wenn ich darf.
Na klar.
Stehe ich direkt hinter euch. Und ich glaube auch, um jetzt nochmal hier zu dem Kontext was zu sagen, in dem wir uns gerade befinden. Also während der Aufnahme hier sitzen wir ja in Los Angeles.
Mhm.
In Venice Beach. Weil wir eingeladen wurden von Lex Rocket.
Mhm.
Das ist ein Super Startup Adventure Camp von Haufe.
Ja.
Und für mich ging es relativ spontan mit. Für die Annette ein bisschen weniger spontan, glaube ich. Ne? Du konntest dich ein bisschen drauf einstellen.
Ja. Naja, ich konnte mich so ein bisschen darauf einstellen. Dadurch, dass Alexandria zwei kleine Kinder hat, kann sie manchmal nicht alle Veranstaltungen, Aktivitäten oder Vorträge mitmachen. Dann meldet die mich aber immer irgendwo an. Und ja, so bin ich dann jetzt auch hier gelandet und durfte 10 Tage mit ins schöne L.A.
Könnte auch schlechter laufen.
Könnte auch schlechter laufen, auf jeden Fall.
Und wir sind hier noch mit, insgesamt mit 5 Startups und 3 Mentoren und dem Team von Lex Rocket. Sehr cooles Programm, also wenn ihr selber Gründer seid und richtig viel Inhalt mal mitnehmen wollt, euch mit anderen austauschen wollt und auch wirklich mal intensiv mit anderen Startups oder neben anderen Startups arbeiten wollt in einer Umgebung, die ja einfach mal was anderes ist, auch mal so ein Tapetenwechsel und andere Gründer dann vielleicht auch ein bisschen persönlicher kennenlernen wollt, neben dem ganzen Business-Talk, den man dann doch irgendwie immer wieder macht. Mhm. Wir hatten Glück, wir hatten einen Whirlpool hier, da kann man sich natürlich sehr gut austauschen. Das hat sehr gut funktioniert. Der ist inzwischen leider halb leer, weil ich glaube, so ein Whirlpool ist nicht für 10 bis 12 Leute gemacht.
Ich glaube, da durften nur 4 rein, aber gut.
Upsi! Ja, aber sehr cooles Programm und kann ich nur empfehlen. Die machen das 2-mal im Jahr. Ich glaube, einmal Bali, einmal LA. Eventuell wechseln sie auch die Orte. Und man lernt sehr inspirierende Persönlichkeiten kennen, wie zum Beispiel die Annette.
Man lernt auch wirklich sehr viel. Also wir haben auch super Workshops hier. Wir hatten einmal zum Thema Do's und Don'ts so ein paar 15 Hacks. Dann gab es noch einen UX-Workshop und noch einen zum Performance-Marketing. Und ich habe echt super, super, super viel gelernt, muss ich wirklich sagen.
Ja, ich auch. Das sind dann doch so Insights. Das kommt auch manchmal dann einfach zu kurz, wenn man so in seinem normalen Business-Alltag hängt und man weiß irgendwie, okay, wir müssen jetzt Marketing machen und so. Und man liest sich da mal so ein. Aber es ist immer was anderes, wenn man mit jemandem spricht, der sich wirklich ausschließlich damit beschäftigt und so tief drin.
Ja.
Und dann auch für verschiedene Kunden natürlich sich dann immer wieder neu reindenkt.
Ja.
Ich finde, man nimmt da total viel mit.
Absolut.
Und auch hier vom Spirit her, LA ist natürlich super besonders. Wir hatten das Glück, dass wir noch zu Riot Games gehen durften und da den Co-Founder kennenlernen durften.
Ich habe neben ihm gesessen. Oh.
Liebe deine Maschine.
Nein, war echt ein super Typ. Also wirklich, der Mark Merrill, krass. Also auch krass überhaupt, dass er sich natürlich die Zeit genommen hat, ne? Also für so ein paar Leute hier aus Deutschland, hat er sich echt...
Die Allmanns.
Die Allmanns.
Die Germans.
Da hat er sich echt fast eine Stunde freigeschaufelt und wir konnten echt die ganzen Fragen stellen und er war so, wie sagt man das heute, basisgechillt.
Ja,
das war echt krass, obwohl der 2.500 Mitarbeiter hat, obwohl er das größte E-Sports-Event auf der ganzen Welt organisiert. Ich meine, die haben 100 Millionen Zuschauer an dem Tag und das musste er alles irgendwie managen.
Ja, und dann sitzt er da mit
uns
und sagt so, boah, mega cool, was ihr macht.
Ja.
Finde ich super spannend. Und du denkst dir so, okay.
Super spannend, was du machst. So, ne?
Wir sind hier über deinen Campus gerade geschlendert.
Ja.
Überall gibt es Essen und Trinken. Und
ja,
ist schon ziemlich geil.
Aber auch da, ach entschuldige, wollte dir nicht ins Wort fallen. Aber auch da fand ich seine Gründerstory sehr spannend, weil er eben sagte, sie sind total in die Nische der Nische gegangen. Also sie waren selbst Gamer und sie hatten immer das Gefühl, ja, sie würden von der Spieleindustrie schlecht behandelt werden, irgendwie nicht gehört werden, Community gab es sowieso schon mal gar nicht und auch das Pricing bei den ganzen Spielen hätte ihn einfach total gestört und er ist ganz bewusst eben in die Nische gegangen. Und das hat jetzt so einen krassen Erfolg, das muss man sich immer wieder vor Augen halten, dass auch Nischenprodukte, Nischenangebote, Nischenkonzepte definitiv, wenn man es richtig aufsetzt, ganz, ganz großes Potenzial haben.
Absolut. Und auch wenn er sagt, die Nische der Nische, ich würde sagen, bei 100 Millionen Zuschauern ja. Fühlt sich das nicht ganz so nischig an, wenn
Na, ich nicht ganz mehr. Ehrlich, aber er hat ja auch mal irgendwie angefangen, ne?
Ja, klar. So wie wir auch.
So wie wir auch. Und ich meine, jetzt 12 Jahre später, guck dir an, hat er einen schönen Campus. Mal gucken, wo wir uns in 12 Jahren zum Podcast treffen. Ich hoffe nicht im Keller.
Boah, so Recap wäre doch ganz schön. Ja, jetzt auch. Sitzen wir im Keller in einem der Zimmer, wo die Jungs schlafen und wir wissen alle, wie Jugendherbergestimmung, ja. Auch wenn es ein Airbnb-Villa ist, wie Jugendherbergestimmung und Männer, die sich ein Zimmer teilen, wie das halt so läuft. Ja, dann bedanke ich mich vor allen Dingen für deine Offenheit, auch was eure Story angeht und dass du so viel mit uns geteilt hast und war sehr schön, dich da zu haben.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr mich gerne.
Auch wirklich sehr gefreut.
Und dann freue ich mich noch mehr auf die Weihnachtszeit. Denn ich hatte ja in den letzten Wochen auch schon die beiden von Adventsim im Podcast, die ja auch mit in LA waren, der Josi.
Der Josi und die Lea.
Die ganzen Weihnachtsprodukte. Und ich bin ein großer Weihnachtsfan, dementsprechend. Mega.
Sehr schön.
Sehr gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Mittag, was auch immer, wann auch immer ihr hört. Wahrscheinlich auf dem Weg zur Arbeit. Ich habe viele Mails bekommen, dass ihr das immer auf dem Weg zur Arbeit hört oder auf dem Weg zurück.
Ja, das ist ja sehr schön.
Ne? Und dann hoffe ich euch, dass der Podcast Spaß gemacht hat. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch Annette und der Lenchen Lebkuchen Story auf Instagram und überall folgen.
Ach so, und bei Fragen natürlich immer gerne einfach kontaktieren, ne?
Ja, einfach mal schreiben. Einfach mal 2 Tonnen Lebkuchen bestellen.
Casual
Friday.
Das nehme ich natürlich auch sehr gerne. Aber wie gesagt, falls halt noch irgendwelche Fragen bestehen, entweder direkt an uns oder über Madeleine.
Ja.
Immer gerne her damit.
Genau. Und auch wenn ihr zum Beispiel selber ein Unternehmen habt und ihr braucht zum Beispiel noch tolle Weihnachtsgeschenke für Mitarbeiter oder Kunden.
Voll die Werbefrau, Alter.
Das ist ja jetzt ein eigenes Business, ne? Influencen. Und ich mache ja nur Werbung für Dinge, die ich geil finde. Und wenn du mir Lebkuchen zuschiebst, dann ist das schon eine Basis für eine gute Connection. Und wir haben uns ja auch sehr gut verstanden hier.
Das stimmt, auf jeden Fall. Und deine Pläne für mich sind ja groß. Nach Madeleine.
Lebkuchen-Influencer.
Soll ich noch ein Foodfluencer werden? Ich bin gespannt, was wir dann in einem Jahr berichten können, wie meine neue Karriere steil geht.
Lebkuchengründerin. Okay, das sage ich jetzt nicht. Nein, ich habe es überlegt, weil du meintest Foodfluencer, dann musste ich mir irgendwie vorstellen, wie du so richtig so alle Restaurants so abtingelst und so richtig, also wenn ich Foodfluencer wäre, dann würde ich richtig fett werden.
Alter, das werde ich auch, das geht auf gar keinen Fall.
Ja. Können wir nicht
bringen. Das können wir nicht bringen, aber ich will trotzdem Foodfluencer werden, du musst den anderen Plan für mich überlegen, wie wir es trotzdem hinkriegen. Also, Update nochmal in einem Jahr, was meine persönliche Karriere angeht, Leute.
Ja, dann nochmal danke, dass du da warst und ich freue mich schon auf die nächsten Wochen und dass wir uns dann auch nochmal treffen.
Auf jeden Fall.
Zum Vino, Glühvino.
Mhm.
Und ja, euch wünsche ich einen schönen Tag und bis nächste Woche. Tschüssi.
Tschüss. Wir müssen jetzt nämlich nach Hollywood.
Das war der Podcast von dieser Woche mit Annette. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und empfehlt es natürlich auch gerne in eurem Bekanntenkreis weiter, den Raketenstart-Podcast. Und lasst mir gerne eine Rezension da. Ich freue mich auf euch nächste Woche und wünsche euch einen produktiven Arbeitsalltag oder auch Urlaub, wenn ihr gerade Urlaub habt. Also, bis nächste Woche.